Jane Hawk wachte in der kühlen Dunkelheit auf und konnte sich im ersten Augenblick nicht erinnern, wo sie eingeschlafen war, sondern wusste nur, dass sie wie immer in einem überbreiten französischen Bett lag, mit ihrer Pistole unter dem Kissen. Das Brummen von Dieselmotoren und die Abrollgeräusche von LKW-Reifen auf Asphalt erinnerten sie daran, dass dies ein Motel in der Nähe der Interstate und dass es Montag war. Mit Leuchtziffern in sanftem Grün verkündete der Radiowecker, dass es 4.15 Uhr war. Zu spät, um sich vorzustellen, sie könnte noch mal einschlafen. Jane nahm frische Kleidungsstücke und ihre Pistole ins Bad mit. Sie schloss die Tür und klemmte den Stuhl, den sie am Vorabend nach dem Einchecken aus dem Zimmer mitgenommen hatte, unter die Klinke. Ihr Schulterholster bestand aus dem eigentlichen Halfter mit beweglichen Verbindungsstücken, einer Halterung fürs Reservemagazin und verstellbaren Wildlederriemen. Außer dem Reservemagazin am Schulterholster hatte sie zwei weitere Magazine in den Jackentaschen, mit dem in der Waffe steckenden Magazin insgesamt 40 Schuss. Allerdings konnte der Tag kommen, an dem 40 nicht genug waren. Sie hatte keine Reserven mehr. Kein Team, das für den Fall, dass alles schiefging, in einem Van hinter der nächsten Straßenecke wartete. Diese Zeiten waren vorerst, wenn nicht sogar endgültig, vorbei. Sie trug ihre beiden Koffer zu dem Ford Escape hinaus, öffnete die Hecktür, stellte das Gepäck hinein und sperrte den Wagen ab. Am Empfang gab sie den Zimmerschlüssel zurück. Beim Einchecken hatte sie im Voraus bar bezahlt und sich mit einem ihrer gefälschten Führerscheine ausgewiesen. Diesem Ausweis nach hatte soeben Lucy Ames aus Sacramento das Motel verlassen. Auf ihrem Weg zu dem Diner nebenan, der zu dem Motel gehörte, nahm sie die Überwachungskameras wahr, blickte aber in keines der Objektive. Solchen Überwachungen konnte niemand mehr entgehen. Doch die einzigen, die ihr gefährlich werden konnten, waren die auf Flughäfen, Bahnhöfen und an sonstigen Brennpunkten, die mit Computern verbunden waren, auf denen in Echtzeit hochmoderne Software zur Gesichtserkennung lief. Fliegen konnte sie deshalb nicht mehr. Als dies alles begonnen hatte, war sie naturblond mit langen Haaren gewesen. Jetzt war sie eine Brünette mit kürzerer Frisur. Veränderungen dieser Art konnten jedoch nicht verhindern, dass man erkannt wurde, wenn nach einem gefahndet wurde. Ein Käseomelett aus drei Eiern, eine doppelte Portion Bacon, Würstchen, zusätzliche Butter zum Toast, keine Bratkartoffeln, Kaffee statt Orangensaft. Sie lebte von Proteinen. Zu viele Kohlenhydrate bewirkten, dass sie sich körperlich und geistig träge fühlte. Die Bedienung kam, um ihr Kaffee nachzuschenken. »Haben Sie von Philadelphia gehört?« »Was denn?« »Irgendwelche Verrückten haben einen Privatjet auf einen vierspurigen Expressway mit dichtem Berufsverkehr abstürzen lassen. Im Fernsehen heißt es, die Maschine sei vollgetankt gewesen. Die Stadtautobahn brennt fast eine Meile weit. Eine Brücke ist eingestürzt. Menschen sind in brennenden Autos und Lastwagen eingeschlossen. Grauenvoll. Wir haben in der Küche einen Fernseher, aber von diesen Bildern wird jedem schlecht. Sie sagen, dass sie es für Gott tun, aber sie haben den Teufel im Leib. Was sollen wir bloß gegen sie unternehmen?«
»Keine Ahnung«, sagte Jane.
Die Bedienung ging in die Küche zurück und Jane aß den Rest ihres Frühstücks auf. Ließ man sich von den Nachrichten den Appetit verderben, gab es bald keinen Tag mehr, an dem man essen konnte. Der schwarze Ford Escape schien die Detroiter Standardausführung zu sein, aber er hatte Geheimnisse unter der Motorhaube und konnte jedem Streifenwagen davonfahren. Den Escape hatte Jane vor zwei Wochen in Nogales, Arizona, direkt gegenüber von Nogales, Mexiko, gegen Barzahlung gekauft. Das in den USA gestohlene Fahrzeug hatte in Mexiko eine neue Fahrgestellnummer und mehr Pferdestärken bekommen und war zum Verkauf in die Staaten zurückgebracht worden. Die Ausstellungsräume des Händlers waren mehrere Scheunen auf einer ehemaligen Ranch. Er schaltete keine Anzeigen, stellte keine Rechnungen aus und zahlte auch keine Steuern. Auf Wunsch lieferte er kanadische Kennzeichen. Als der Tag anbrach, war sie immer noch in Arizona, raste auf der Interstate 8 nach Westen. 40 Meilen nach dem Sonnenaufgang überquerte Jane die Staatsgrenze ins südlichste Kalifornien. Kurz vor dem Westrand des Cleveland National Forest verließ sie die Interstate bei der Kleinstadt Alpine, in der General Gordon Lambert mit seiner Frau gewohnt hatte. Am Vorabend hatte Jane einen ihrer alten Thomas Guides konsultiert. Sie wusste, dass sie imstande sein würde, das Haus zu finden. Beim Umbau des Ford Escape war auch das gesamte Navigationssystem ausgebaut worden, einschließlich des Transponders, der sonst eine ständige Satellitenortung des Fahrzeugs ermöglicht hätte. Es hatte keinen Zweck, vom Radar zu verschwinden, wenn der Wagen, den man fuhr, ständig über Wi-Fi seine Position meldete. Obwohl Regen so natürlich war wie Sonnenschein, obwohl die Natur absichtslos funktionierte, erschien Jane der aufziehende Sturm bedrohlich. Am Ortsrand von Alpine stand auf etwa 1000 Quadratmeter Grund das weiße Holzhaus der Lamberts mit seinen schwarzen Jalousien von einem Staketenzaun umgeben und mit Korbstühlen auf der Veranda. Sie kam an 4 weiteren Villen vorbei, bevor die schmale Straße als Sackgasse endete. Dort wendete sie und stellte den Escape so auf dem Bankett ab, dass sie jederzeit wieder wegfahren konnte. Die 5 Häuser standen auf einem Hügelrücken mit Blick auf den El Capitansee. Jane folgte einem leicht abfallenden Fußweg durch lichten Baumbestand und über eine mit jungem Gras bestandene freie Fläche, die im Hochsommer weizengelb leuchten würde. Am Ufer ging sie nach Süden weiter und blickte über den See hinaus, der friedlich und aufgewühlt zugleich wirkte, weil die dreuenden Wolken sich in seinem Wasser spiegelten. Zwischendurch achtete sie auch auf die Häuser links von sich und sah zu ihnen auf, als bewundere sie jedes einzelne. Sie ging an 2 weiteren Villen vorbei, bevor sie umkehrte und den Hang zu dem weißen Holzhaus hinaufstieg. Die nicht abgesperrte Hintertür im Gartenzaun öffnete sich, als Jane die Klinke herabdrückte. Sie schloss die Tür hinter sich und sah zu den Fenstern auf, die mit hochgezogenen Jalousien und geöffneten Vorhängen anscheinend möglichst viel von dem grauen Tageslicht einlassen sollten. Sie konnte niemanden erkennen, der über den See hinausblickte oder sie zu beobachten schien. Umkehren kam nicht mehr in Frage, also ging sie den Zaun entlang zur Vorderseite des Hauses. Während die Wolken noch tiefer herabsanken, stieg sie die Stufen zur Veranda hinauf und klingelte an der Haustür. Im nächsten Augenblick öffnete ihr eine schlanke, attraktive Frau, die sie auf Mitte 50 schätzte. »Mrs. Lambert?« fragte Jane. »Ja?« »Uns verbindet etwas, auf das ich hoffentlich zurückgreifen kann.« Gwyneth Lambert zog leicht die Augenbrauen hoch, lächelte schwach. Jane sagte, »Wir beide haben einen Offizier des Marine Corps geheiratet. Was kann ich für Sie tun? Wir sind beide verwitwet. Und ich glaube, dass daran dieselben Leute schuld sind.«